Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wenn eine Nation in den letzten Jahrzehnten für Wachstum stand, dann war es China. Aber vielleicht mit der Betonung auf war, denn nach einer rigiden Null-Covid-Politik und einer verheerenden Corona-Welle im Dezember kam diese Woche die Meldung, das größte Land der Welt verzeichnet nur mehr 3% Wirtschaftswachstum. Zum Vergleich, im Vorjahr waren es noch über 8%. Und vermutlich wird China auch bald nicht mehr das größte Land der Welt sein, denn auch die chinesische Bevölkerung schrumpft erstmals seit 1961. Der Sinologe Sebastian Hallmann hat in Trier den Lehrstuhl für Wirtschaft und Politik Chinas inne und ich war gestern mit ihm zum Gespräch verabredet. Herr Hallmann, ich grüße Sie.
Guten Tag, hallo.
Zur groben Einordnung, sind das erste Anzeichen einer schwerwiegenden Wirtschaftskrise in China oder stellt sich in der vergleichsweise jungen Industrienation nun einfach ein neuer Normalzustand ein?
Das ist zurzeit eine Phase der Ungewissheit. Wir haben also schon eine Verlangsamung in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft, auch strukturelle Schwierigkeiten, insbesondere im Immobilien- und Bausektor, wo es wirklich einen schweren Rückschlag, eine schwere Vollbremsung sogar gab in den letzten Jahren. Aber das Entscheidende ist natürlich jetzt, wie die Corona-Lage sich entwickelt in China. Wenn da jetzt gefährliche Varianten, Mutationen entstehen, dann kann das tatsächlich katastrophal in diesem Jahr sich entwickeln. Es kann aber auch sein, und darauf hofft die chinesische Regierung, dass diese Epidemie auch in China eher flach verläuft, eher ausläuft und dann eine sogenannte fulminante Aufholbewegung stattfindet. Das heißt, wir befinden uns momentan in einer Situation, wo die Ungewissheit über die Entwicklung in China wirklich besonders groß ist. Und da sind strukturelle Faktoren am Werk, die die Entwicklung insgesamt verlangsamen werden, auch das Bevölkerungswachstum, was Sie ansprachen. Aber es gibt weiterhin kurzfristig sozusagen die Erwartung in China, dass es da Nachholeffekte gibt und in diesem Jahr ein sprunghaftes Wachstum doch wieder zu realisieren sein kann.
In einem vorangegangenen Interview bei den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur haben Sie bereits den Bevölkerungsrückgang als Spätfolge der chinesischen Ein-Kind-Politik ausgemacht. Damals in den 80ern eine Maßnahme, um das BIP zu stärken. Rächt sich das nun mit Blick auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik?
Das ist schon wirklich ein bremsender Faktor ohne jede Frage. Wir haben also da ja letztlich eine Art Geburtenstreik von den chinesischen Frauen, die wirklich der Politik und auch den Anreizen der chinesischen Regierung gar nicht mehr folgen. Und das ist schon in der Gesamtentwicklung ist das schon ein Absturz der Geburtenrate auch. Und das ist etwas, was ohne Zweifel die wirtschaftliche Dynamik in China bremsen wird. Die Frage ist, wann das dann wirklich voll sich auswirkt, ob das jetzt in den nächsten Jahren schon ist. Ich erwarte es eher Ende des Jahrzehnts, zu Beginn der 30er Jahre, wo das dann voll wirklich einwirkt und die chinesische Wirtschaftsentwicklung sicher auf jeden Fall verlangsamen wird.
Sie haben es eben schon angesprochen, die letzten Wochen waren sehr turbulent für die chinesische Führung. Da war außenpolitisch die schwierige Rolle als eher zurückhaltender Verbündeter Russlands, das militärische Misserfolge in der Ukraine verbucht und die Energiepreise anzieht, innenpolitisch ein Scheitern der Null-Covid-Politik und eine geplatzte Immobilienblase. Sind gemessen daran 3% Wirtschaftswachstum nicht immer noch beachtlich und versprechen ein Zurück zum alten Tempo?
Das ist schon beachtlich. Wir müssen uns schon vorstellen, dass 3% Wirtschaftswachstum im letzten Jahr bedeutet, dass die gesamte Wirtschaftsleistung Belgiens in China dazu kam. Ja? Und wenn es dieses Jahr 5% sein sollten, kommt die gesamte Wirtschaftsleistung der Türkei hinzu, in einem Jahr, in einem einzigen Jahr. Das heißt, diese Ökonomie, die ist wirklich so riesig, dass auch aus chinesischer Sicht bescheidene Wachstumsraten von 3% trotzdem einen riesen Nachfrageeffekt auch weltweit auslösen können. Und das ist etwas, was die Besonderheit ist. Die Größe dieser Ökonomie und auch die erwiesene Stärke der Konsumenten in China, das sind alles Dinge, wo wir auch kurzfristig dann Sprünge erwarten können. In der Vergangenheit gab es das immer wieder. Insofern möchte ich da jetzt vor allzu gesicherten Erwartungen warnen. Das ist tatsächlich so, dass China erhebliches Nachholpotenzial noch hat, auch Wachstumspotenzial in neuen Industrien. Zugleich aber dieses riesige Fragezeichen der Entwicklung der Pandemie, diese unverantwortliche Politik, die letztlich betrieben wurde letztes Jahr in diesem Umschwenk, unvorbereitet, ja, full Covid, ausgehend von null Covid vorher. Das heißt wirklich, dass China in einer Phase von großer Unsicherheit ist und das macht viele auch sehr nervös. Investoren wissen nicht, ob sie da jetzt investieren sollen oder nicht. Ne? Und alle sind so ein bisschen immer in Warteposition. Und das ist natürlich auch in China der Fall. Sowohl die Unternehmen als auch die Konsumenten in China sind gegenwärtig wirklich im Grunde in einer ganz abwartenden Haltung und bekennen sich jetzt nicht, ob sie glauben, dass das sehr positiv verlaufen wird.
Ja, und diese Unsicherheit, könnte das nicht auch eine Chance für Japan, die EU oder das bald größte Land der Welt, Indien, sein?
Das ist ganz richtig. Da verschieben sich momentan wirklich Gewichte. Das ist kein Vorgang, der jetzt so von heute auf morgen stattfindet. Aber was wir beobachten, ist, dass in der Tat das, was man als Diversifizierung oft anpreist, also im Grunde die Verlagerung, Neuorganisation von Lieferketten, von Wertschöpfungsketten, dass das wirklich stattfindet und dass das von China eher wegdriftet. Es ist so, dass gerade in Asien, also Investoren aus Japan, Südkorea, Taiwan, auch Australien, dass die sich immer stärker orientieren nach Südostasien und zum Teil auch nach Indien. Und wir können erwarten, dass tatsächlich diese ja im Westen auch erwünschte Verlagerung von Lieferketten, dass wir das wirklich sehen werden in den nächsten Jahren. Dass also neue Produktionsstandorte entstehen an Orten außerhalb von China und dass dadurch auch die einseitigen Abhängigkeiten gegenüber China verringert werden. Das ist letztlich aus europäischer Sicht eine sehr positive Entwicklung. Das ist wirklich voll in Gang gekommen und wir können das auch anhand von Investitionsentscheidungen und von Standortentscheidungen großer globaler Konzerne jetzt nachvollziehen. Das ist wirklich eine neue Phase der Globalisierung, in die wir da jetzt gehen.
Was macht das denn mit dem chinesischen Selbstverständnis?
Naja, bisher hat sich China als Nabel der Welt gefühlt, ne, wo im Grunde alle hin müssen und alle müssen ihre Produktionsstätten, auch Forschungseinrichtungen dorthin verlagern. Das hat jetzt viele Fragezeichen gegeben, aber es ist nicht so, dass das schon fertig wäre. Ne, China, ich habe es vorhin gesagt, hat weiterhin diese gigantische Nachfragemacht, die global wirkt. Und an dem Markt kommt keiner vorbei, der sozusagen wirklich global wirtschaften will. Und das Ganze sehen wir ja auch in den Unsicherheiten, in den Zweideutigkeiten der Stellungnahmen vieler großen Unternehmen, die eigentlich zum Teil aus geopolitischen Gründen gerne von China eher weg würden, aber die auf das Wachstum in China tatsächlich eigentlich nicht verzichten können, weil es ihre ganzen Bilanzen runterreißen würde. Und diese Zweideutigkeiten, in der befinden wir uns gegenwärtig und die Europäer, die würden am liebsten auch auf dem Zaun sitzen und mit beiden Seiten, mit den USA und mit China weiterhin frisch, fröhlich, frei sozusagen da Geschäfte machen. Aber das wird immer schwieriger, weil die Spannungen geopolitisch halt sehr stark zunehmen, insbesondere in der Taiwan-Frage.
Und wir haben vor einigen Wochen zum ersten Mal seit 1989 landesweite Proteste an der Staatsführung gesehen, die DIN A4-Revolution genannt wurden. Könnte der Wirtschaftseinbruch, der demografische Wandel und die damit verbundenen Sozialprobleme, Sie haben gesagt, Ende des Jahrzehnts werden die wahrscheinlich dann auch zutage kommen, zur ernsten Gefahr auch für die chinesische Regierung werden?
Das halte ich schon für möglich, zumindest auf Perspektive von mehreren Jahren. Dass es zu einer sehr schwierigen innenpolitischen Lage auch kommen kann, wenn es wirtschaftlich Schwierigkeiten gibt, wenn die gesundheitliche Lage katastrophal sein sollte und wenn vor allem, und das ist wichtig, innerhalb der Kommunistischen Partei auch Zweifel an der Weisheit, ja, und an der Glaubwürdigkeit des ersten Mannes im chinesischen Staat, also Xi Jinping, der ja auch Generalsekretär der KP ist, wenn diese Zweifel und das Misstrauen wachsen. Und wir müssen schon klar sagen, diese Todeszahlen, die ja aus China wahrscheinlich beschönigt werden zurzeit, aber diese Sterbefälle betreffen ja nicht nur einfache Chinesen, sondern auch sehr viele Familien von sehr privilegierten Parteifunktionären, also von der Elite, der politischen Elite dieses Systems. Und das ist schon etwas, was sozusagen vor den Türen der Mächtigen und Reichen nicht Halt macht. Und das ist schon, glaube ich, ein Zweifel, ja, ein tatsächlich großer Zweifel und ein großes Misstrauen, was anwächst. Und das kann schon, gerade wenn es wirtschaftlich dann schwierig läuft, auch zu innenpolitischen Brüchen führen. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, noch in diesem Jahrzehnt.
Und wir wissen ja alle, dass Zweifel gerade etwas sind, womit die chinesische Führung eigentlich nicht so gerne umgehen möchte. An welchen Schrauben müsste denn Xi Jinping und seine Regierung drehen, um ihrer Einschätzung nach diese Zweifel auszuräumen oder ihnen etwas entgegenzusetzen?
Na, es sind viele Maßnahmen möglich, die aber einen Kontrollverlust herbeiführen würden. Es wäre zum Beispiel klar, dass dieses Unternehmertum in China, was ja grandiose Erfolge hervorgebracht hat in den letzten Jahrzehnten, dass das wiederbelebt werden muss. Das würde aber heißen, dass die Kommunistische Partei sich aus der Wirtschaft zurückzieht und die wieder machen lässt sozusagen. Das ist eine wichtige Sache. Das andere ist auch geopolitisch. Das Verhältnis zum Westen ist so zerrüttet und zu vielen Nachbarn, ist so von Misstrauen gekennzeichnet, dass China durch unbedingt vertrauensbildende Maßnahmen dort einleiten müsste. Zum Beispiel eine Distanzierung gegenüber Russland. Das wäre eine ganz wichtige Art Befreiungsschlag. Dann auch eine Neubewertung dieser Beziehung Chinas zu Russland. Auch gewisse Zugeständnisse in der Taiwan-Frage für eine friedliche Lösung, ein Bekenntnis dazu. Das heißt, die haben schon Möglichkeiten, dieses gesamte Umfeld zu verändern, im Inneren Chinas und nach außen. Aber das sind alles natürlich Verluste der Kontrolle und auch der Glaubwürdigkeit der kommunistischen Partei aus der Sicht Xi Jinpings. Deswegen ist unwahrscheinlich, dass das kurzfristig so dann auch vonstatten geht.
Chinas Wirtschaftswachstum und Bevölkerung schrumpfen. Analysen und Prognosen waren das vom Sinologen Sebastian Heimann. Danke für das Gespräch.
Gerne.